Den ersten Sylt-Geheimtipp gibt's schon vor dem Podcast. Das Resort Arosa Sylt, mitten in den Dünen von List. Sie wollen mal wieder richtig Energie tanken? Das Arosa Sylt bietet erstklassigen Nordseeurlaub und Entspannung pur im Wellnessparadies Spa Rosa. Aktive können vom Arosa Sylt aus die Insel zu Fuß oder per Rad erkunden. Übrigens, Arosa Resorts gibt's auch in Kitzbühel und Travemünde. Wo geht's für Ihre Arosa-Auszeit als erstes hin? Das Arosa Sylt Resort wünscht jetzt viel Vergnügen beim Podcast hören.
Sylt, der Insel-Podcast vom Hamburger Abendblatt. Reetdach und Hochhaus, Fischbude und Gourmet-Tempel, pulsierende Plätze und Natur pur. Sylt ist eine Insel der Gegensätze und so sind ihre Geschichten. Abendblatt-Chefreporter Ulrich Gasdorf trifft Gastgeber, Politiker, Einwohner und Gäste zu Gesprächen, die einen Blick hinter die Tourismusfassaden der Nordseeinsel werfen.
Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Mein Name ist Ulrich Gasdorf und ich begrüße heute Jörn Steffen.
Guten Morgen.
Moin.
Ja, Herr Steffen, wir sind heute im Udin in Kamp zu Gast. Wir sind hier der Gastgeber und Patron. Und jetzt erzählen Sie unseren Hörern doch erstmal ein bisschen was zum Thema Udin.
Ja, sehr schön. Das Haus Udin ist 1927 in Kampen erstellt worden. Und zwar von einem Architekten und Baumeister, Herr Thams, der das hier für seine Familie gebaut hat. Und die beiden, die Eheleute Thams, haben eine Kreuzfahrt gemacht auf einem Salonschnelldampfer auf der Ostsee. Und der hieß SS Udin. 1100 Passagiere groß und ist dann im Zweiten Weltkrieg, wie viele andere Schiffe, auch gesunken. Ja, und die beiden haben eine Kreuzfahrt gemacht und waren so inspiriert von diesem Schiff, dass sie hier in diesem Haus ganz viele Elemente von dem Schiff mit eingebaut haben. Zum einen haben wir hier einen Rundbogen, nämlich den Heck des Schiffes, nachempfunden. Und dann haben die Herrschaften aus diesen kleinen Räumen immer Salons gemacht. Und als wir dann dieses Haus erworben haben, 2017, haben wir überlegt, wie bekommen wir denn unsere Gäste mit auf eine Reise nach Südafrika. Und da haben wir uns überlegt, dann nehmen wir das Thema Schiff, nämlich die SS Udin, die uns begleitet auf den Weg nach Südafrika, damit die Gäste, wenn sie bei uns einkehren, entschleunigt werden und langsam an dieses Thema Südafrika herangeführt werden.
Aber jetzt muss ich erst mal fragen, wie kam es denn dazu, dass Sie dieses Objekt erworben haben? Und was war sozusagen vorher in dem Objekt drin? Das war ja lange Zeit auch schon gastronomisch genutzt.
Genau, es war fast immer ein Gasthaus. Also Gasthaus meine ich natürlich auch mit Pensionen. Das heißt, 1988 oder bis 88 war dieses Haus eine kleine Pension, die von der Ola geführt worden ist. Ja, Ola ist verstorben 2016. Verstorben sie war das vierte Mal verheiratet und ist als Freifrau verstorben. Sie war eine schillernde Persönlichkeit des Dorfes. Sie hat hier viel zur, ich denke, sie hat viel für dieses Leben im alten Strömen beigetragen. Nämlich diese sogenannte wilde Zeit, die es hier früher gab in der Whiskymeile. Und sie war dem Alkohol auch nicht so ganz abgeneigt, kann man auch so sagen. Und sie starb, wie gesagt, 2016 und war in den 60er Jahren ein bekanntes Mannequin, also Model. Wir kennen sie alle. Wir haben sie alle schon mal in der Hand gehabt. Wenn wir nämlich in irgendeinem Drogeriemarkt waren oder in einem Supermarkt uns Shampoo gekauft haben, nämlich das Schwarzkopfmädchen, der Scherenschnitt, der berühmte, das war Ola.
Das war wirklich spannend, das war mir jetzt völlig unbekannt. Ja. Die hat hier eine Pension geführt.
Die hat praktisch, sie war ja Tochter, der Papa hat ja immer gesagt, dass seine beiden Töchter seine Engelchen waren, weil sie so bildschön waren. Ich habe Ola viel zu spät kennengelernt, also man konnte noch erkennen, dass sie wirklich bestimmt eine bildschöne Frau war. Und wenn ich die alten, wir haben sie ja hier auch hängen, ihre alte Setkarte. Die, wenn man zur Toilette runtergeht bei uns, hängt sie ganz groß als Erinnerung an Ola. Weil wir immer gesagt haben, dieses Haus muss unter einem guten Stern stehen und Ola hatte so eine tolle Vita. Und sie war ja auch mal verheiratet mit dem Uwe Dahlmeier-Mann, der war ja Schauspieler. Der war der einzige plattdeutsche Tatortkommissar von Bremerhaven. Wir kennen ihn alle. Der ist 84 leider schon verstorben. Und der hat mit ihr hier auch eine schöne Zeit gehabt. Man muss sich vorstellen, was heute Terrasse draußen ist. Das war ja früher Vorgarten. Und da haben natürlich auch durch den Uwe Dahlmeier Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens ihre Zeit verbracht.
Aber damals, als wie gesagt, als Pension genutzt war, da war das wirklich eine Pension wahrscheinlich mit Frühstück oder hatten die hier eine Bar drin? Oder?
Nee, die hatten hier, die Bar war vielleicht der sogenannte Wascher. Oder, na, man muss sagen, die hatten ja früher immer nur Bad en Suite, wie man so schön sagt, das berühmte Waschbecken. Und hier gab es einen Kriechkeller, wie man so schön sagt, also nicht so ein großer Keller, nur mit einer sogenannten Luke zum Keller. Und da gab es den berühmten Zinkschuber, also die Zinkbadewanne, wo man auch mal baden kann. So, oder konnte, als Gast. Ansonsten hat man sich hier aufgehalten, auf den Zimmern, oder im Flur, da wo man begrüßt worden ist. Und da wurde gerne auch mal getrunken, oder im Garten. Es war ja relativ lebendig. Und man hatte es ja nicht weit. Man konnte ja nebenan schnell ins Pony oder ein Go-Gärtchen oder gegenüber zu Kreta gehen. Also ist das ja alles da gewesen.
Genau, also eine 1A-Lage für Partyhungrige sozusagen. Genau, aber dann hat es ja sozusagen, nach 88 wurde es ja eine Gastronomie.
Genau, da wurde es ja eine Systemgastronomie, um das mal so zu sagen. Nämlich hier war ja das kleine Leisifer, das Odin, das kleine Leisifer, so nannte sich das dann. 30 Jahre fast. Hat auch einen witzigen Hintergrund, weil der Senior, der Axel Leisifer, hatte mal seine Ehefrau, die Mutter von dem Sohn Jan, hier in Kamp kennengelernt. Und so war auch die Verbindung zu Kampen. Und sie haben ja damals auch dieses Haus erworben von Ola mit einem sogenannten Wohnrecht, wie man das so früher so hatte. Sie hatte die Niesbrau für die Wohnung oben und unten war dann das kleine Leisifer. Und da war dann ja das Unkomplizierte. Man konnte hier einkehren, schnell ein bisschen Spaghetti Bolognese in der Mikrowelle warm gemacht und vielleicht ein Stück Kuchen oder Pralinen, diese berühmten Pralinen, die es so gibt. Oder die Erdbeerheidi, die Leute hier gerne getrunken haben. Ja, da.
Was war denn die Erdbeerheidi?
Ja, das ist eigentlich eine Erdbeerburg.
Achso, okay. Okay, ja.
So, und wie gesagt, wir haben es dann ja übernommen.
Genau, Sie haben es denn 2016, war das?
17? Ja, 2016 schloss ich ja die Türen in der Sturmhaube ab und dann haben wir in aller Stille mit Leisifer verhandelt, um dieses Haus zu erwerben. Meine Partnerin, die Sigrid Rothbart, die ja schon über 30 Jahre in Kampen auch wirkt als Architektin. Und wir haben dann in angenehmer Atmosphäre mit Leisifer verhandelt, um dieses Haus zu erwerben, um dann eine Gastronomie zu implementieren, die auch so wie Leisifer dem Ort etwas Neues bietet, nämlich das Unkomplizierte. Wir sind ja umgeben von alten Gastronomien, ich sag mal, sprich das Go-Gärtchen oder das Pony oder auch gegenüber der Rauchfang. Und das sind ja alles große Namen und große Läden aus großen Zeiten. Und wir haben gesagt, wir wollten einfach etwas schaffen, was eine gewisse Leichtigkeit bringt. Und da wir hier den Vorteil haben, dass wir das Haus in das etwas erhöht im Strömer 10 ist, nämlich wir haben eine Terrasse, die ist ja knapp 2 Meter über Level vom Strömer, sodass sie, wenn sie auf der Terrasse sehen, man thront über dem Geschehen auf dem Strömer. Man kann alles beobachten. Und das ist eigentlich auch das Schöne an dieser Terrasse, wenn die Leute hier draußen sind. Es ist alles kurzweilig. Sie können immer beobachten und sie können Leute kennenlernen draußen auf der Terrasse, weil wir große Tische haben. Leute setzen sich dazu. Da entstehen Freundschaften.
Aber ich muss ganz kurz nochmal einhaken. Also 2017 haben Sie das Gebäude erworben.
Ja.
Dann haben Sie jetzt zunächst erstmal, glaube ich, eine etwas andere Gastronomie gefahren, als was wir jetzt sozusagen hier haben. Also Sie haben ja erstmal das vorgefunden, wahrscheinlich, wie es war. Und dann haben Sie was getan erstmal?
Ja, also erstmal hatte ja das war ja etwas komplizierter, weil ja hier nicht produziert worden ist. Man hat ja bei Leisifer gegenüber vom Familia in Westerland hatten die ihre sogenannte Produktionsküche. Dort haben sie gefertigt. Also als wir es übernommen hatten, gab es hier so keine sogenannte Vollküche. So. Da mussten wir dann etwas schlau sein und weil wir hatten noch keine Lüftung und nichts war hier eingebaut, also für den Abzug und es gab eine sogenannte Schubküche, eine mobile, die man erwerben konnte, die man auch in Einkaufszentren verwenden kann oder auf Messen und sonst etwas und dann haben wir gesagt, habe ich zu Sigrid Rothbart gesagt, Sigrid, wir schauen mal, ob es funktioniert, wir kaufen mal so ein Ding und mal sehen, ob die unsere Küche mögen, die Leute. Und wenn der Bauerntag gestellt worden ist für den Umbau und wir ihn durchbekommen haben, dann können wir dann ja richtig loslegen. Dann sind wir davon ausgegangen, das dauert nur ein Jahr, eine Saison. Aber es hat doch drei Saisons gedauert, bis wir dann das Endziel, sprich eine Vollgastronomie hier zu implementieren, auf dem Niveau von heute, sprich, dass du produzieren kannst im Haus, dass du vernünftige Innenbelüftung hast, Außenbelüftung, also nach außen die Belüftung, über die Küche, dass das alles vorhanden ist, um die Norm auch zu erfüllen mit dem Anspruch der Gäste.
Das heißt, dann war es erstmal schon 2020, wo dann Corona kam, als da sozusagen alles.
Ja, genau, da haben wir dann einmal richtig Gas gegeben. Wir hatten natürlich den Vorteil, dass wir die Erfahrung hatten, welche Problematik im Strönwer ist. Wir haben ja im Strönwer die Problematik mit der Außengastronomie oder der Lärmbelästigung, die dann durch mangelnden Schallschutz auf die Anwohner übertragen wird. Und dann haben wir hier zum Beispiel beim Umbau dran gedacht, wie können wir im Grunde hier auch mal eine Party feiern mit unseren Gästen, ohne dass wir die Nachbarn stören. Und da wir ja im Umbau uns sehr an das Schiff gehalten haben, denn wenn man hier sitzt, dann kann man hier den alten Speisesaal auch von der Farbgebung der SS Odin wiederfinden. Wir haben hier eine Wandverkleidung, die ist Textil, ist aufgeschäumt wie ein Schiffskoffer. Und das ist ein enormer Schallschutz. Wenn Sie hier früher drin waren, haben Sie immer Geräusche gehabt durch die Gäste, das Gerede, es war immer laut. Aber es überträgt natürlich auch nach draußen keinen Schall. Und dann haben wir hier natürlich die neuesten Fenster drin, um auch dort den Schallschutz zu gewähren. Und dann haben wir hier eine sogenannte Schallschutzmessanlage, um zu sehen, dass wir uns immer in dem Level bewegen, die das Gesetz zulässt.
Aber dann muss ich kurz wieder einhaken, dann ist ja so mit draußen so lange richtig feiern eigentlich nichts. Und Sie haben ja so eine wunderschöne Terrasse hier.
Ja, aber das ist ja.
Wie lange darf man denn eigentlich in Kamm draußen aufhaben? Ist das so
implementiert
oder ist das?
Das ist ja eine Bundesregelung. Das kennen Sie aus Hamburg auch.
Das wird in Hamburg sehr, sehr unterschiedlich ausgelegt, je nach Stadtteil. Deshalb frage ich. Sie können manchmal bis 2 Uhr draußen sitzen, passiert nichts. Sie können aber manchmal bis um 22.30 Uhr reingeschickt, gefühlt.
Naja, es ist ja immer das, es gehören ja immer zwei dazu, nämlich A, der es macht und B, der das zulässt oder nicht zulässt. Das heißt, wenn Sie ein gutes Verhältnis zu Ihren Nachbarn haben, vielleicht auch in Hamburg, dann kann das funktionieren. Sobald aber der Anruf bei der Polizei vollzogen wird, ist dann ja zappenduster. So, und Sie müssen sich das immer so vorstellen, dass wir haben eine sogenannte Konzession als Gastronomen und wir müssen immer dem Gesetz gegenüber zuverlässig sein. Und wenn die Zuverlässigkeit gefährdet ist, dann wird Ihnen die Konzession entzogen. Und dann sind Sie nicht mehr in der Lage, Ihr Geschäft zu führen. Und das ist natürlich immer sehr tragisch, wenn das passiert. Und deswegen achten wir hier sehr stark darauf, dass ab 22 Uhr, das ist ja die Bundesgesetz, also es ist ja Bundesgesetz, dass wir um 22 Uhr die Außenbeschallung so runtergefahren haben, dass wir die Gäste hier reinführen können, um dann mit ihnen hier drin weiterzumachen. Und die Nachtschwärmer können ja dann, wenn sie mehr Gas geben wollen, ins Pony gehen oder sie gehen halt ins Rote Cliff oder sonst etwas, um da weiterzumachen. Aber wir haben hier halt die Möglichkeit, die Musik hochzufahren. Wir können dann auch Spaß haben. Denn wir sind hier ein Schiff. Sie müssen sich das so vorstellen, auf einem Schiff, da kannst du gut essen, da kannst du nachmittags Kaffeekuchen genießen und dann möchtest du abends natürlich auch unterhalten werden. Und das kann hier ab 22 Uhr, wenn wir mit der Küche durch sind, auch stattfinden.
Sehr herrlich. Und aber jetzt reden wir erstmal genau über das Konzept, was Sie hier heute machen. Jetzt erzählen Sie ja eben ganz kurz schon mal angeschnitten, erzählen Sie genau, das hat ja auch was mit Südafrika auch zu
tun. Genau, ich bin Anfang der 90er Jahre mal als private Person nach Südafrika gefahren. Und dann habe ich mich natürlich in dieses Land verliebt, wie viele andere auch. Entweder liebt man es oder man liebt es nicht. Es ist ja oft so an Orten, die wunderschön sind. Aber Südafrika, da ist meine persönliche Empfindung, da hat der liebe Gott wohl einmal die Welt zusammengeschoben, weil sie alles finden. Sie haben dort die europäische Kultur, sie haben dort die Wildnis, sie haben dort die Berge wie in den Alpen, sie können wunderbar wandern, sie haben natürlich die Möglichkeit, toll Safari zu machen, sie haben Wüste, sie haben also und sie haben den Garten Eden unten am Kap der Guten Hoffnung, wo alle Früchte dieser Welt leben, nicht leben, sondern wachsen.
Entschuldigung, genau.
Ja, das ist das. Und dann war ich so überrascht, natürlich war man überrascht, weil man ja auch durch die Apartheid mit dem Land gar nicht verbunden war, dass durch diese Zeit der Apartheid diese Isolation des Landes, dieses Land eine total tolle Infrastruktur an Tourismus hat für die Menschen. Natürlich, sie konnten mit dem Rand ja nicht viel anfangen als normaler Mensch, wenn sie ins Ausland gefahren sind. Also hat man im Inland Urlaub gemacht und sie haben tollste Hotels von einem kleinen Ein-Sterne-Hotel, wo sie wunderbar oder Bed and Breakfast untergebracht werden können oder natürlich 5-Star, wie wir das hier so kennen. Und so ist es natürlich auch, sie können wunderbar einfach essen oder sie gehen natürlich ins Fine Dining und sie haben alles. Und das hat mich total fasziniert und so dass praktisch jede Reise mich immer nach Südafrika geführt hat, in Verbindung dann auch mit Botswana oder Simbabwe, so dass ich die Nachbarländer auch kennenlernen konnte. Und dieses Gefühl von Südafrika, dieses Miteinander, das passt auch so in unsere Zeit, da wir ja auch praktisch wie Südafrika den Change hatten, nämlich durch die Wende, durch den Zusammenschluss von Ost- und Westdeutschland. So hatte man natürlich in Südafrika durch das Ende der Apartheid die Wiedervereinigung von Weiß und Schwarz. Und das war für mich natürlich sehr erstaunlich, da zu der Zeit ja auch noch Mandela da gelebt hat und agiert hat, dass man das so friedlich gemacht hat und dass da eine so große Akzeptanz da war. Und dieser Gemeinsinn, dass man sagt, also we are one nation und wir machen das jetzt hier gemeinsam und wir machen es gemeinsam friedlich. Und leider hat ja Mandela zu früh aufgehört, sodass er im Grunde eine Sache hinterlassen hat, die bis heute immer noch Probleme liefert, das ist ja die Frage des Lands, also weil ja die weiße Bevölkerung durchschnittlich sehr viel Land besitzt und die farbige nicht. Aber man bekommt es relativ friedlich hin, finde ich, in einem Land, einem Schwellenland wie Südafrika. Und wenn man das sieht, auch jetzt in der Corona-Zeit, wo du halt keine Staatshilfen bekommen hast, wie wir hier in Deutschland, ich habe das auch selbst erlebt, so wenn man nach Outbeat gefahren ist, das ist ein Nachbarort von Kapstadt oder ist in der Nähe von Kapstadt, da gibt es ja diese Gegensätze, dass du links so wie in Kampen die großen Villenanlagen hast und rechts hast du plötzlich auf der anderen Straßenseite ein Township.
Und das gibt es in Kampen jetzt nicht, das Township.
Nein, aber sie müssen sich das so vorstellen, dann haben plötzlich die reichen Leute ihre Gärten aufgemacht und Kohl dann durften, hatte man für die arme Bevölkerung Cabbage angebaut, Essen. Und man hat es über die Straße getragen, damit die Leute versorgt werden. Und diese Solidarität, diese einfache, simple Solidarität, mal vielleicht nicht so nach dem Staat zu rufen, sondern gemeinsam Probleme zu lösen, auf einfache Art und Weise und nicht die Probleme auf die nächste Generation zu verschieben, indem man sich den Staat, die Staatsverschuldung so hoch treibt, das ist etwas, was ich total bewundere. Dass die Menschen einfach pragmatisch sind und sagen, jetzt geht es um uns, wir brauchen uns gegenseitig, wir brauchen Arbeitskräfte und man darf nicht vergessen, auch in diesem Land sind 2 Millionen Flüchtlinge aus Mosambik zum Beispiel und Simbabwe, die dann ja da wieder leben, nämlich sprich in den Townships, wo früher die Südafrikaner gelebt haben, die ja durch das Wohnprogramm, das Mandela damals aufgelegt hat, praktisch schon raus waren und die Townships ja vorwiegend dann auch jetzt durch Flüchtlinge wieder besiedelt sind. So, also und das macht man ja auch mehr oder weniger ohne Staatshilfe.
Richtig, aber kommen wir wieder
zu uns,
kommen wir ins zurück aus und genau und aber Südafrika, Udine sozusagen.
Sie sehen ja, ich bin da mit dem Herzen dabei. So, das ist so, das geht ja immer ganz schnell. Das ist ja das Tolle auch bei uns, wenn Sie hier einkehren. Wir sind ja ein, ich sage mal kein Wallfahrtsort geworden, aber wir haben eine große Gästeschar, die hierher kommt, die mit Südafrika verbunden ist, weil sie schon als Tourist da waren, als Golfer zum Golfen, sie haben ja die tollsten Golfplätze. Und dann haben wir natürlich auch hier in Deutschland viel Südafrikaner, die hier leben, die irgendwann hier nach Deutschland gekommen sind oder für irgendwelche Firmen wie Trinity oder sonst wie arbeiten. Und die kehren auch bei uns ein, weil sie uns entdeckt haben. Und wenn sie dann hier einkehren, dann merken sie, dass wir sehr authentisch sind. Zum einen, weil wir die größte Weinkarte Südafrikas ja in Deutschland haben. Und zum anderen kochen wir sehr authentisch. Weil als ich in den 90er Jahren nach Südafrika gegangen bin und da wurde ich geprägt durch eine tolle Frau, nämlich die Topsy Venter. Die war Köchin auf Roggenland unter anderem und später ist sie nach Franschhoek gegangen. Da hat sie mit ihrer Tochter weitergemacht. Und sie hat die farbige Küche in die Haute Cuisine gebracht. Sie hat so die, man muss sich so vorstellen, die Küche des Der Südafrikaner ist die Küche des Naturalismus. Wenn man ein Tier schlachtet, verwendet man alles. Oder wenn man eine Pflanze benutzt, zum Beispiel nur ein Radieschen, dass man dann sagt, okay, das Radieschen ist nicht nur rot, sondern auch grün. Und du machst dann halt von dem Grün ein Schaumsüppchen und das ist dann unser Amüsbusch zum Beispiel. Also man verwertet alles, also über die Töpfe hinaus. Also nichts wegschmeißen, möglichst alles verwerten.
Ist ja auch in gewisser Art und Weise nachhaltig dann, ne? Wenn man alles, was man hat, auch nimmt.
Genau, das ist da das Prinzip. Und nun ist es ja so, Südafrika ist ja relativ weit weg für uns, gefühlt. Aber wir wissen natürlich, dass viele Friesen und deswegen haben wir ja auch überlegt, was machen wir jetzt hier aus dem Udin? Also viele Friesen, ob das Ostfriesen, Nordfriesen, Westfriesen, sind ja nach Südafrika ausgewandert. Es gibt auch ein berühmtes Weingut in der Weinregion Südafrikas, nämlich den Friesenhof, also mit V geschrieben, den Friesenhof. Und da sieht man natürlich die Spuren der Friesen. So, da hatten wir schon mal den ersten Brückenstein, Südafrika nach Friesland zu holen, nach Nordfriesland. Und dann haben wir natürlich hier Kampen. Und wer schon mal in Südafrika war und in Kapstadt war, da gibt es einen tollen Vorort an der Riviera von Kapstadt, nämlich Camps Bay, also Kampen Bay. Und wenn man jetzt hier unten ans Rote Cliff geht und man hat ein bisschen Fantasie, so wie ich, dann sieht man plötzlich so wie in Camps Bay die 12 Apostel. Und dann also guckst du das Rote Cliff an, dann siehst du plötzlich die 12 Apostel. Also es gibt ganz viele, viele, viele Ähnlichkeiten. Ja,
kann man sagen.
Genau. Um einfach zu sagen, so, und wenn man weiß, Camps Bay, das ist halt leichtes Leben am Strand, du kannst super essen, du hast die Seeluft, also alles das, was wir hier auch haben, du hast die Strohdachhäuser, wie hier auch, also alles das, was wir von hier kennen, du hast die Dünenlandschaft, wenn du nach Nordhoek Fische fährst, denkst du, wenn du oben nach List drauf fährst, wow, das könnte jetzt auch in Südafrika sein. Also die Kulisse ist ja sehr ähnlich.
Und ich glaube, man hat auch dieses Entspannte, dieses Urlaubsfeeling. Auch wenn ja Camps Bay an einer Riesenstadt liegt, in einer Riesenstadt, aber es ist ja trotzdem wie so ein kleines Dorf, wenn ich das mal so sagen darf, wie ich es erlebt habe, wenn ich dort war.
So, also vollkommen richtig. Ich meine, das wissen Sie aus Hamburg auch, so ist es in Kapstadt ja auch. Jeder hat seinen Kiez, in dem er sich bewegt oder seinen Bereich. Ob du in Eppendorf, das dachte ja auch schon das Wort Dorf, bist oder du bist halt in Camps Bay, das ist halt ein Leben für sich. Man geht raus und wenn Sonntag ist, also arbeitsfrei für viele, dann treffen sich auch viele, viele Kapstädter am Strand von Camps Bay.
Und wie gesagt, es treffen sich viele Hamburger hier in Kampen, auf Sylt sozusagen.
Genau.
Auch häufig bei Ihnen zu Gast. Und jetzt muss man ja auch noch sagen, Sie haben ja auch schon gesagt, sie ist leichte und ich glaube, es ist auch so, dass sie freuen sich über jeden Gast. Man muss hier auch nicht irgendwie im Sakko oder sowas reinkommen, sondern das ist alles ganz entspannt.
Genau, so wie man es, jeder ist herzlich willkommen. Also Sie müssen sich das ja so vorstellen, das ist ja auch so das Thema in Südafrika, dass man möglichst nicht verkleidet durch die Welt geht, weil man möchte ja auch niemanden reizen. Also deswegen trägt man ja auch meistens eine einfache Hose, eine Baumwollhose und ein Polohemd oder ein Oberhemd, was auch immer und geht so über sein Weingut oder man geht so durch die Straßen. Man trägt auch keine Torren oder sonst etwas, weil man einfach sagt, das ist unfair, nach außen sein Vermögen zu tragen. Also das Understatement, was ja früher bei uns auch viel stärker gelebt worden ist. Heute leben wir natürlich nach außen, sprich, wir kehren alles nach außen und früher hast du alles, was du hattest, mehr zu Hause gelassen, damit der Neid nicht so vorangetrieben worden ist. Heute messen wir uns ja durch Instagram und sonst etwas. Wie beliebt sind wir?
Das stimmt. Ich habe auch noch mal eine Sache, noch mal einmal zum Udin auch. Das heißt, Sie machen ein Daily-Business auch. Das heißt, was ich vorhin gesehen habe, um 12 geht's los, oder?
Ja, genau. Es geht bei uns, wir kochen von 12 bis 10. Also wir starten dann gleich durch mit einer Tageskarte und der sogenannten Hauptkarte. Wir haben auf unseren Tischen eine Speisekarte in Form einer Schiffszeitung. Die kann jeder Gast mitnehmen. Das ist unsere Ganzjahreskarte, die gilt dann auch immer von 12 bis 22 Uhr. Und um unsere Gäste und das Team in der Küche auch motiviert zu halten, haben wir immer wechselnde Tages- und Abendkarten, damit wir halt nicht in den Tunnel kommen, das Gleiche zu kochen, sondern dass wir halt, und da komme ich wieder zu dem Thema, gerecht, also der Naturalismus, sprich von dem Tier, von der Pflanze alles zu verwenden, also kannst du ja nicht nur immer deine Standards runterkochen. Und wir haben ja hier schon eine Menge aufgebaut. Ich selbst komme ja aus Ostholstein. Und ich habe da eine Bäuerin gefunden, die dort Wasserbüffel züchtet, sodass wir also auch nicht das Fleisch immer mit dem Flugzeug transportieren müssen, sondern wir haben das hier nachhaltig und das ist der Blankenwader-Hof. Und die hat mittlerweile 46 Viecher, wo wir regelmäßig halt ein ganzes Tier, ein halbes Tier bekommen, also sprich gesundes Fleisch vom Hof, in der Natur lebend. Die Tiere leben mindestens 2 bis 3 Jahre. Wir haben gerade ein männliches Tier schlachten müssen, den Zumba. Der war leider zu klein und der wurde dann in der Herde immer nicht an die Mädchen gelassen. Und dann hat man gesagt, holen wir jetzt den Psychologen. Und da wir keinen gefunden haben, mussten wir ihn leider schlachten. So. Und da müssen Sie sich vorstellen, wenn so ein Tier geschlachtet wird, wird alles verwertet. Hier kommt die Zunge rein, hier kommt die Niere rein, hier kommt alles her. Und das ist natürlich etwas Tolles auch für unsere Köche, dass sie alles lernen. Wissen Sie, das ist halt so wichtig, wenn du hier neue Köche hast, die sich bewerben. Manchmal können die nur noch einen Burger machen oder ein Steak. Und hier hast du halt die Chance, auch mal Nierchen zu machen. Und wenn wir Nierchen machen, dann machen wir sie halt als Amis Busch. Bei uns gibt es abends immer einen Gruß aus der Küche. Und dadurch, dass wir das machen, haben die Kollegen hier immer die Chance in der Küche, Dinge zu machen, die nicht alltäglich sind. Du musst dir ja immer was einfallen lassen. So. Und das ist halt das Schöne daran. Und
sind Sie denn selber von Haus aus Koch?
Ja, was isst man heute eigentlich? Weil als Gastgeber ist man, ich bin ja Patron und ich koche. Ich bin ja hier der erste Mann am Herd. Und die Leute sind natürlich total fasziniert. Und zumal, wenn sie uns auch erleben, wenn meine Kollegen aus Südafrika auch hochkommen, wir haben ja immer Gastköche hier auch. Und dass da so eine tiefe Verbindung, auch eine Verwurzelung ist, dadurch, dass ich die große Chance hatte, mit Top Siventa auch zu lernen, wie Dinge da ablaufen, haben wir natürlich immer viele Topsi-Schüler hier, die dann raufkommen. Und wie sagt Chris immer, wenn er kommt, ja, Old White Cooking Kitchen hier zu unserer Küche, weil man halt, naja, ich bin ja auch nicht mehr frisch, also nicht mehr jung im klassischen Sinne. Und dann hat man natürlich eine Stilistik, die sicherlich aus einer Zeit stammt, die nicht heute unbedingt immer beigebracht wird. Aber sie zeigt halt, du musst halt eine Soße kochen können und du musst wissen, wie man mit Knochen umgeht. Und du brauchst Zeit und Geduld. Und das ist ja etwas, was die Leute heute nicht mehr haben, weil wir in einer schnelllebigen Zeit sind. Aber wenn wir hier unsere Knochen ansetzen, dann kochen die 72 Stunden so aus, dass du wirklich, weil das ganze Leben eines Viechs hängt ja dran. Wir hatten neulich von der gleichen Bäuerin eine Kuh bekommen, eine braunbunte, die war 12 Jahre alt. Und jetzt müssen Sie sich mal vorstellen, wenn Sie die Knochen auskochen, da ist 12 Jahre Leben drin. Da ist ein Mark drin, wenn Sie die suchen, Sie brauchen kein Salz, Sie brauchen nichts. Sie haben nur Geschmacksträger durch das Tier. Und das ist auch das, was bei uns ganz wichtig sind, die Aromen. Wir kochen ja vorwiegend nur mit Aromen. Salz, Zucker ist etwas, was als Geschmacksträger bei uns so gut wie nicht verwendet werden darf. Weil wir wissen ja nicht, ob der Gast, wenn er kommt, seine 5 Gramm, die er täglich haben darf, schon bekommen hat. Sonst soll er das vom Tisch nehmen. Das ist eigentlich die Idee dabei.
Sie haben auch vorher erzählt im Vorgespräch, dass Sie auch wieder einen Gastkoch erwarten, oder?
Ja, genau. Ja, das ist eine große Problematik, wie überall in diesem Leben. Aber wir wollen ja authentisch sein. Und die Authentizität bekommst du natürlich immer nur durch die Kollegen aus Südafrika. Das ist ja ganz klar, das ist ja eine Fusionsküche, Fusion Kitchen, das ist ja ein Land, was durch Auswanderer geprägt ist. Das heißt, alle Kücheneinflüsse dieser Welt sind da. Nur wenn du das selbst nicht gewohnt bist, die Curries anzurichten, weil wir nicht damit so verbunden sind, dann brauchen wir Hilfe. So, und Geduld. Und es ist halt so, dass das so praktisch ja auch ist, mit unseren Köchen dort unten oder mit unseren Köchen hier, wenn wir hier Winter haben, dann ist dort unten Sommer, dann schicken wir halt für 4 Wochen auch mal einen Koch von uns dort runter zum Trainieren. Und daraus ist natürlich über die Jahre Freundschaft entstanden und jetzt haben wir einen Koch, der kommen soll im August für einen längeren Zeitraum und das ist der Miki. Und Miki ist ein Schüler von Chris Erasmus. Chris Erasmus hat auch schon im Noma gekocht oder im Icarus und ist jetzt Headchef auf La Motte, auf dem Weingut La Motte und hatte vorher das Foliage-Restaurant und da war Miki Koch. Und jetzt, weil es bei den deutschen Behörden ja ein bisschen länger dauert, um die Genehmigung zu bekommen, darf Micky derzeit auf den Malediven kochen. Da ist er geparkt, bis er jetzt dann zu uns kommt.
Aber da ist alles unter Dach und Fach.
Ja.
Das heißt, er kommt.
Ja. Wir freuen uns sehr, dass das so funktioniert und das macht uns ja auch besonders. Das haben wir auch jetzt in der letzten Saison erlebt mit Chris, als er hier als Gastkoch war. Man kann ihn anfassen. Und das Schöne ist, wenn die Leute hier sitzen und sich unterhalten mit einem Koch. Sie kennen ja Südafrika oftmals, weil sie schon da waren. Und dann gibt's eine Verbindung und dann geht die Reise los. Das ist ja das, was wir hier immer sagen. Du musst die Leute, wenn sie am Tisch sind, sie müssen einfach anfangen zu reden. Wissen Sie, das Reden ist doch so wichtig. Und in einer Zeit, wo kaum noch geredet wird, weil man ja keine Zeit mehr hat zum Reden oder weil das, was man erlebt hat, so schnell verläuft, dann ist es hier bei uns anders, weil wir kein klassisches System haben wie unsere Kollegen. Wir haben nicht dieses Doppelbelegung- oder Dreifachbelegungssystem eines Tisches. Wir haben einen sogenannten Reißverschluss, das nennen wir Reißverschluss, der öffnet sich bei uns dann. Und wir nehmen dann immer zu alle halbe Stunde immer nur zwei Tische an, sodass dann auch der Walk-in die Chance hat, zu uns zu kommen.
Und man kann aber auch entspannt, man muss nicht anderthalb Stunden wieder raus, man kann auch ein bisschen länger bleiben.
Wenn man kann bloß genau.
Ein oder ein kleines Digestiv oder Szene genau. Oder sowas möchte, ist man nicht so unter Druck, weil das ist ja das Mallorca-Prinzip von früher, ne, dass es drei Tischzeiten gab, Speise.
Ja.
Ist ja leider in Hamburg so, ist auch auf Sylt so. Jetzt sind wir mit der Zeit schon so weit vorangeschritten, weil Sie so viele interessante Dinge erzählen. Aber jetzt muss ich erstmal sagen, Sie feiern dabei 10 Jahre Sylt, richtig?
Ja, genau. Und zwar in diesem Monat, am 29.3., da bin ich hier nach Sylt gekommen. Wie gesagt, ich habe das vorhin schon erwähnt, ich bin gestartet auf Sylt in der Sturmhaube und habe sie auch 2016 zugemacht. Und dann haben wir hier, wie gesagt, das Odin jetzt implementiert. Und da wir ja ein Schiff sind, wie ich das vorhin schon erwähnt habe, hat ein Schiff logischerweise auch Beiboote. Und das Beiboot, was jetzt kommt, ist, da freuen wir uns besonders, St. Peter Ording.
Oh, das ist ja spannend.
Ja, das ist wirklich spannend, weil es noch sich im Bau befindet, aber die Gäste können sich schon freuen und es wird auch schon kommuniziert so unter die in der Gästeschar, dass wir da auch hingehen. St. Peter Dorf als Odin, so wie man es hier auch kennt. Und da Sie ja hier sehen, wie wir aussehen, wird es ähnlich. Wir haben ja hier noch einen kleinen Ableger in Kampen, nämlich unsere Vinothek. Und dort wird ja neu gebaut, sodass wir Vinothek und Restaurant zusammen in einem Komplex haben, verbunden mit der offenen Küche, sodass die Küche die Vinothek bedienen kann und auch das Restaurant.
Jetzt bin ich ganz neugierig, ist das ein Neubau?
Ja.
Das heißt, ist das nur ein Neubau nur für das Restaurant, die Vinothek oder wird das irgendwie ein Hotel oder wie muss ich mir das vorstellen?
Also es ist eine ganz witzige Geschichte. Was heißt witzig? Also es gibt einen großen Gastronomen, der auch leider schon verstorben ist, der Lukas. In St. Peter, das ist auch eine Lokalgröße, der hat mehrere Läden dort. Und in den Zeiten, wo nicht so viel los war, kam man natürlich auch mal nach Sylt und guckte, was ist denn auf Sylt los. Und ich kannte ihn aus der Sturmhaube oder hier aus dem Odin. Ja, und wie gesagt, er ist verstorben und seine Tochter hat dann, ja, wodurch auch immer die Idee, uns anzusprechen, ob wir nicht kommen würden. Papa hätte sich bestimmt gefreut, bla bla bla, wie man so schön sagt. Also hat die Tochter einen Neubau geplant, nur jetzt speziell für das Odin, weil sie an das Konzept halt glauben. Es ist einfach ein Komplex, der besteht aus einem Wohnhaus. Oben entstehen Wohnungen und darunter sind wir.
Das ist, Sie sagten, genau, es gibt mehrere Teile im Dorf sozusagen, aber das ist dann nicht direkt am Wasser, sondern
Dorf ist ein Dorf. Man muss sich ja vorstellen, St. Peter Ording besteht ja aus dem Bad, aus Bühl und aus dem Dorf. Ja, und Dorf, ich sag mal, wir sind ja hier auch in einem Dorf. Ich komme auch aus einem Dorf. Also ich bin ja Dorfjunge, wie man so schön sagt. Und man muss sehen, wir sind ja Ganzjahresbetrieb. Wir haben ja keine Winterpause oder keine Betriebsferien. Und im Dorf in St. Peter ist es ja auch so, dass da viele Menschen auch im ersten Wohnsitz leben und auch dann auch ein Gastgeber brauchen. Und das ist ja hier auch bei uns so in Kampen, dass auch Morsumer oder Lister oder Hörnummer kommen, weil sie uns schätzen gelernt haben. Und wir sind natürlich auch.
Darf ich kurz noch fragen, wann geht's los in St. Peter?
Ja, es ist wie gesagt im Bau und wir wollen Ostern 2024 aufmachen.
Ah, okay. Und wird das dann aber auch wieder die Karte auch wieder Südafrika zu tun?
Ja, natürlich.
Das ist quasi sozusagen, wie Sie schon sagen, wie ein Beiboot, wie ein Ableger.
Das ist ein Ableger von uns. Wir wollen ja die, jetzt lachen Sie nicht, aber wir wollen ja die Botschaft auf den Kontinent bringen. Wir sind ja hier eine Insel und ich sage immer, sobald ich auf den Damm bin, fahre ich auf den Kontinent. So, und wir bringen die Botschaft natürlich auf den Kontinent, nach St. Peter-Ording. Das ist ein weiterer Vorhof für die Hamburger.
Sehr gut. Und Sie sind ja auch lange noch nicht am Ende. Wahrscheinlich, so ein Schiff fährt ja auch immer weiter und hat noch ein paar mehr Beiboote. Also da könnte auch noch so einiges anderes passieren.
Richtig. Wir sind, meine Partner und ich, wir sind sehr ideenreich. Und ich bin auch sehr dankbar, dass sie so mutig ist, das alles mitzutragen. Und das macht uns natürlich auch, ich sag mal, stark. Sie haben uns ja von beide erlebt, als wir hier am Foto geschossen. Ja, genau. Wir sind, ja, es ist halt gegenseitiger Respekt da. Das ist einfach das A und O, das tiefe Vertrauen, was man braucht in der Gastronomie, damit man überhaupt sowas bewegen kann.
Erzählen Sie mir zum Schluss noch, weil wie gesagt, es war so spannend, wir sind schon über der Zeit, wie ich immer sage. Sie haben vorher in Hamburg gelebt, bevor Sie auf die Insel kamen, vor 10 Jahren. Wie ist das Inselleben?
Das Inselleben ist eins der schönsten Leben, kann ich Ihnen sagen. Das ist, du hast ja, und das ist ja ein Phänomen, wir haben ja hier über 50% Schutzfläche auf der, Naturschutzfläche auf der Insel. Und das macht diese Insel so besonders. Du hast zum einen das Leben, das dörfliche oder das kleinstädtische Leben, und zum anderen bist du innerhalb von 5 Minuten an einem Platz, wo du nur mit dir und der Natur alleine bist. Und das macht es natürlich total spannend. Wenn du halt rausgehst mit dem Hobbycat, dann hast du die Tümmler neben dir. Also wir haben ja hier den Schweinswal als Pilotfisch. Oder du gehst oben an den Strand und hast plötzlich eine Robbe vor dir. Oder wenn du rausschwimmst, es hast du auch mal eine Robbe plötzlich neben dir auftauchen im Wasser. Passiert ja alles. Also das ist natürlich faszinierend. Also sie brauchen nicht lange. Ich selbst wohne ja in Aarsum. Also wenn ich von Kamp losfahre und dann bin ich in Keitung und fahre dann über den Bahndamm, dann bin ich schon so runtergeholt, dass ich dann sage, wow, jetzt bist du hier in den ganzen Freiflächen und sie schauen über die Salzwiesen und ich bin ein Morgenmensch, ich stehe morgens um 6 auf, gehe zum Deich und mit meinem Pott Kaffee und gucke dann rüber nach Föhr und Amrum, dann gibt's links und rechts die Schafe und dann sage ich, ist alles meins.
Also es ist ein bisschen entschleunigender auf der Insel, lerne ich schon. Letzte Frage, sind Sie jemand, der viel, wenn Sie mal Freizeit haben, die Gastronomie auf der Insel nutzt, oder sind Sie dann eher so jemand, der gerne zu Hause für sich was kocht?
Also ich koche natürlich auch zu Hause. Ich habe ja, aber ich gehe mir von der Insel zum Essen, um einfach neue Eindrücke zu sammeln. Wissen Sie, auf der Insel haben Sie es ja auch oft, dass die Innovation nicht zu groß ist und wir müssen uns ja weiterentwickeln. Und das, wir sind ja, wie der Name schon sagt, Odin. Und Odin ist natürlich nordisch geprägt. Und dann ist natürlich die Küche Dänemarks mit den jungen wilden Dänemarks immer hochinteressant, weil oft an Restaurants ja auch kleine Bauernhöfe hängen oder kleine Gärten dran hängen, wo du halt siehst, da wird auch der Naturalismus gelebt. Sprich, du kochst mit den Basics, die Natur hergeben.
Also ab und an mal zum Schlemmen nach Dänemark sozusagen.
So ist es.
Ich sage ganz herzlichen Dank.
Vielen Dank.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de/podcast.